Sie hatte ihm die Frage nicht gestellt. Wie immer seine Antwort auch gelautet hätte, eines ließ sich ja nicht wegreden. Er wollte für Menschen brennen und sie war an den Menschen verbrannt. Er hatte noch einmal versucht, sie zu beruhigen. »Wenn ich erst wieder schreiben kann, richtig schreiben, komme ich auch zur Ruhe. Nur dieses Blockiertsein quält mich, dieses Sitzen und Sitzen vor der weißen Seite, als würde ich kein einziges Wort in irgendeiner Sprache kennen.« Sie waren beide müde, als sie im Tal der glücklichen Geister angekommen waren. Nur noch einen Kampf, hatte Ingeborg gedacht und in Chinichita nicht einmal angerufen, obwohl irgendein Kollege, der jemanden kannte, sie einem anderen Kollegen, der jemanden kannte, empfohlen hatte. Den Kampf um Michaels Schreiben, um seine Kunst, den wollte sie noch führen. Für einen weiteren genügten ihre Ressourcen nicht mehr. Wenn er schrieb, ging es ihr gut. Solange er sein Feuer für nichts anderes verschoss als für seine Geschichte, sich nach keinem anderen Abenteuer sehnte, fühlte sie sich sicher. Oft, wenn keine Gäste kamen, saßen sie nächtelang zu zweit wach und redeten über die Geschichte, die in seinem Kopf eine noch viel zu zerbrechliche Gestalt annahm, versuchten in Gesprächen, ihre Substanz zu festigen. Es war keine neue Idee, sondern eine, über die er in Deutschland bereits gesprochen hatte. Dort aber hatte er sie nicht anpacken können. »Über diese braunen oder grauen Herren, die unter unserem Fenster entlang marschieren. Über diese Schwadronen, die einem das Leben stehlen, ohne dass man begreift, wie sie das eigentlich anfangen, möchte ich einmal eine Geschichte erzählen. Aber erst, wenn ich sie los bin. Solange sie mir im Nacken sitzt, kann ich nicht.« Wen er mit den Schwadronen brauner oder grauer Herren meinte, brauchte sie ihn nicht zu fragen. Sie kannte sie selbst. Damals, nach Kriegsende, als inmitten von Hunger, von Mangel am nötigsten gejubelt worden war, jetzt beginne alles neu und werde besser, heller, menschlicher und wahrhaftiger, hatte sie vielleicht einen Augenblick lang geglaubt, sie wären vertrieben worden, aber sie kamen immer wieder. Sie nahmen nur neue Gestalten an und benutzten geschicktere Tarnungen. Keine braunen Uniformen mehr, sondern eisengraue Maßanzüge. Michael war so weit gekommen, sich ein Kind vorzustellen, das dieses gestohlene Leben, die gestohlene Lebenszeit, retten und den Menschen zurückbringen würde. Er hatte den Weidbrechts, Lotte, Richard und dessen Sohn Hans-Jörg, der ein Referendariat für das Schulamt durchlaufen hatte und noch immer nicht wusste, ob er als Verleger taugte, von der Idee erzählt. Er hatte ihnen das Buch schon so gut wie zugesagt, doch so oft er sich ans Schreiben setzte, hatte er wieder aufspringen müssen. Es gab zahlreiche Vorstufen, Skizzen, sogar ein Filmtreatment, in das er den Stoff zu verwandeln versucht hatte, doch die zündende Idee, die all die Steine des Mosaiks zusammenbrachte, wollte sich nicht einstellen. Jetzt, in seinem Zimmer hinter dem Olivenbaum, harrte er lange aus und machte sich eine Menge Notizen. An Richard Weidbrecht, der Druck ausübte und demnächst zu einem Arbeitstreffen kommen wollte, schrieb er jedoch, er sei sich nicht sicher, ob es wirklich diese Geschichte war, die er zu erzählen hatte, oder doch eine andere. »Ich habe nämlich noch eine Idee«, gestand er Ingeborg. »Ich stelle mir einen Jungen vor, der es in seinem Leben nicht gut hat. Gut hat er es nur, wenn er liest, wenn er sich in Geschichten verliert. Deshalb liest er, was das Zeug hält, und ist kaum von seinen Büchern wegzubekommen. Bis er eines Tages ganz in einem Buch verschwindet und nicht weiß, wie er daraus wieder zurückkehren soll.«